der Wohlstand wird schrumpfen. Wir haben jetzt seit 6 Jahren schon eine Stagnation. Also wie gesagt, die Wirtschaft wächst nicht. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, wenn gleichzeitig mehr Leute Ansprüche haben, auch gerade die Alterung, dann kommen sie in das Szenario hinein, wo sie sagen müssen, wir haben radikale Verteilungskonflikte. Sieht man ja auch. Das ist ja ganz beliebt in der Diskussion. Aber die Antwort ist nicht einfach eine Umverteilung, sondern die Antwort ist, den Kuchen größer zu machen. Und darüber reden wir zu wenig und die Politik tut deutlich zu wenig, um da was dran zu ändern zum Positiven.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Dr. Stelter. Es wäre eine große Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, es ist eine Freude, meinerseits dabei sein zu dürfen. Hallo.
Als ich jetzt erzählt hatte, dass wir mit Ihnen ein Gespräch führen, gab es immer zwei Reaktionen. Die erste sehr positiv, wow, Dr. Stelter, cooler Typ. Und zweite war fast immer, wow, der sieht aber so viele Themen pessimistisch. Und dann dachte ich mir, Na ja, wir machen jetzt folgendes Experiment. Sie hatten ja vor 8 Jahren das Märchen vom reichen Land geschrieben. Mhm. Und Sie sagen jetzt, das Märchen vom reichen Land ist zu Ende erzählt und es ist kein gutes Ende. Wenn Sie die Prognosen von damals kurz aufgreifen würden, wie pessimistisch waren Sie da? Oder waren Sie zu optimistisch? Wie schätzen Sie das ein, 8 Jahre später?
Also, ich war leider nicht, also ich war wahrscheinlich realistisch pessimistisch. Ich war nicht so optimistisch, leider Gottes. Also es kam in der Tat teilweise so schlimm, wie ich gesagt habe, und teilweise noch schlimmer. Ich meine, ich habe damals kritisiert, den Verfall der Infrastruktur sehen wir, den Verfall der Bundeswehr sehen wir. Die Notwendigkeit, den Sozialstaat zu reformieren, zu auszuweiten, sehen wir. Dass wir quasi eine Scheinillusion hatten, dank des schwachen Euros und des Booms in China. Das sehen wir heute auch. Heute haben wir eben nicht mehr diesen Rückenwind. Das heißt, die Themen sind eigentlich per Saldo schlechter gekommen oder so gekommen, wie ich befürchtet habe. Aber das ist kein Grund zur Freude. Ich freue mich darüber am allerwenigsten. Es wäre mir lieber, Sie würden heute mit mir ein Interview führen und würden sagen, schämen Sie sich nicht, wie falsch Sie gelegen haben. Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich schäme mich nicht, ich freue mich. Und ich hätte gesagt, hätte ich dann gesagt, ich behaupte mal, dass eben andere Außen ja auch erkannt haben, dass es in die falsche Richtung läuft und die haben entsprechend dann gehandelt. Na, dummerweise haben wir in den letzten 8 Jahren eben nicht gehandelt, sondern haben eigentlich die falsche Politik fortgesetzt. Und auch zurzeit sieht es nicht so aus, als würde die Politik die Kraft finden, die nötigen Reformen zu machen.
Was interessant war in Ihrer Analyse, warum die Politik nicht handelt, schreiben Sie, ein entscheidender Grund, warum die Politik nicht handelt, liegt darin, dass der Niedergang Deutschlands vielen Bürgern nicht bewusst ist.
Das stimmt. Schauen Sie, es gibt Umfragen, die zeigen, weite, große Mehrheit der Deutschen sagt, oh, wir haben Probleme mit der Wirtschaft. Und die zweite Frage, wenn Sie gefragt werden, wie geht es Ihnen persönlich, heißt immer noch, ach, mir geht es noch ganz gut. Und das Dritte, was hinzukommt, glaube ich, ist, dass auch viele sagen, naja, noch ein paar Jahre, dann bin ich in Rente, was kümmert es mich? Das kommt natürlich auch noch hinzu. Und diese Faktoren führen natürlich dazu, dass die Politik dann eher glaubt, mit so kosmetischen Maßnahmen wäre es getan. Schauen Sie, als Gerhard Schröder die Reform gemacht hat 2010, da war es ja so, dass er im Prinzip Druck hatte. Er hatte Druck von den Medien, Druck von der Straße. Wir hatten 5,5 Millionen Arbeitslose. Es war also ein offensichtlicher, der konnte gar nicht anders, als was zu tun. Und heute ist doch so, ja, dann gibt es irgendwelche Meldungen von Werksschließungen und von Entlassungen, aber es gibt ja keine Demonstrationen auf den Straßen, sondern die Menschen, die da entlassen werden, finden entweder schnell wieder einen Job oder sie gehen früh in Rente. Und ähnliches. Das heißt, es ist nicht so spürbar. Und auch der Staat ist natürlich wahnsinnig gewachsen in den letzten paar Jahren. Das kompensiert das Ganze so. Und darum haben sie nicht diesen Druck von der Straße, den Druck von den Medien. Und dann sagen die Politiker, ach na ja, Reformen, wir können schon irgendwie. Und der Einzige, der eigentlich klagt jetzt, oder die Einzige, die klagen, ist halt die Wirtschaft. Es sind die Leute, die wirklich ihren Job verloren haben und keinen so guten Job mehr wiederfinden. Aber es ist halt nicht laut genug. Die haben nicht die Präsenz. Und vor dem Hintergrund haben wir die Situation, dass wir meines Erachtens viel mehr tun müssten, aber die Erkenntnis und die Bereitschaft nicht so weit verbreitet ist.
Aber das würde bedeuten, uns geht noch nicht schlecht genug, um wirklich, sagen wir in Anführungszeichen, radikale Maßnahmen so an der Wurzel zu ergreifen. Es ist eine, wie Sie sagen, eine Transparenzkrise. Ja?
Genau, es ist Transparenzkrise. Es ist halt so, es geht uns nicht schlecht genug. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, wenn es uns so schlecht geht, dann ist aus verschiedenen Gründen einfach sehr, sehr spät und vielleicht sogar zu spät. Zum einen ist es dann schwierig, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das zweite ist, weil es ist immer leichter, quasi geordnet was zu machen, als es ungeordnet zu machen. Das zweite ist, wir haben das Problem, dass desto mehr wir verloren haben, das kriegen wir nicht einfach wieder zurück. Also wissen Sie, eine Fabrik, die geschlossen ist, kommt nicht wieder zurück. Wenn die Fabrik erstmal hier zu ist und in China ist, die kommt nicht aus China wieder her zurück. Das können Sie vergessen. Das heißt, Strukturen, die wir mal verloren haben, kaputt gemacht haben, die kriegen wir nicht wieder zurück. Und das ist eben das große Problem. Das heißt, wenn wir wirklich aufwachen, wenn es die Demonstrationen gibt, wenn es quasi massive Verteilungskonflikte gibt, dann ist es ungleich schwerer, Reformen zu machen und zugleich können wir das Kaputte nicht wieder reparieren. Und wir tun es ja auch sonst schwer, wenn es neue Industrien geht, neue Branchen geht, sind wir auch nicht gerade so stark. Das macht mir einfach Sorge, weil ich glaube, zurzeit geht vieles unnötigerweise kaputt, was wir noch hätten retten können mit einer anderen Politik.
Ja, also die Veränderung ohne Notwendigkeit ist es immer schwieriger, weil das ist halt das, was wir auch in der Transformationspraxis feststellen. Vorausschauend zu handeln, tut weh, aber der Ausgang ist noch unsicher. Das sind die Leute, tendieren dazu, Status quo zu bewahren. Und das merkt man auch jetzt. Und Sie sagen, es gibt ja, der Wohlstand und der Erfolg kommt ja nicht von ungefähr. Und Sie identifizieren 5 Säulen. Das ist Demografie, Produktivität, Bildung, Energie und Innovation. Wenn Sie jetzt diese 5 Säulen betrachten, haben wir irgendwo schon eine Sollbruchstelle erreicht, wo diese Notwendigkeit tatsächlich vielleicht irreversibel ist?
Ja gut, Demografie ist schwer reversibel. Demografie können Sie nicht ändern, Sie können mit Demografie nur umgehen. Ja, also Demografie ist natürlich ganz klar, das wissen wir. Jetzt gibt es einige sagen, ja, wir hatten jetzt die Zuwanderung in den letzten paar Jahren, das stimmt, ändert aber nichts am grundlegenden Problem. Es ist eine alternde Gesellschaft, wir werden demnächst eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben, die gleichzeitig immer mehr Alter ernähren muss. Das ist quasi gemeißelt. Also da kann man jetzt nicht groß was dran machen und da hätte man darauf reagieren können, schon früher, durch entsprechende Reformen, durch Rentenreformen, durch mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme, durch andere Steuernabgaben, könnte man was machen, wird nicht gemacht. Die Produktivität, das ist eigentlich das ganz Traurige, weil eigentlich könnte man sagen, naja gut, wenn weniger Menschen arbeiten, dann kann man das kompensieren durch eine höhere Produktivität, also im Prinzip Leute pro Stunde mehr erwirtschaften. Und da haben wir jetzt schon seit mehreren Jahren das Problem eben, dass die Produktivitätsfortschritte eigentlich zum Erliegen gekommen sind. Und das ist ein großes Problem. Und warum ist es alles zu Erliegen gekommen? Da gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist Investitionen. Die Firmen investieren weniger im Inland, mehr im Ausland. Der Staat mit seiner schlechten Infrastruktur ist auch nicht gerade hilfreich. Das Bildungssystem ist ein Thema. Also da haben wir sozusagen, hätten wir Hebel in der Hand, aber wir müssen sie aktivieren. Und das dauert auch eine Weile und ist mühsam. Und das Bildungssystem, ich meine, wir haben erschreckende Ergebnisse. Wir geben uns immer mehr Einser-Abiturienten, haben wir zwar, aber wir haben gleichzeitig immer schlechtere PISA-Ergebnisse. Wir haben auch andere Studien, die zeigen, schauen Sie, wenn jeder vierte Viertklässler nicht lesen und schreiben kann und auch nicht rechnen kann und die Studienautoren dann sagen, was bei diesen Kindern eigentlich jetzt schon feststeht, dass die gar keine Chance haben werden für eine erfolgreiche Schulkarriere, das ist ein Desaster. Und da sage ich mir, wann war das eine Meldung in den Nachrichten? Das wurde kurz erwähnt, so, keine Ahnung, kurz vorm Wetter, ja, oder zwischen Sport und Wetter. Und da gab es keinen Aufschrei. Das ist aber ein Riesenthema. Und Innovationsfähigkeit ist letztlich das Ergebnis. Wir haben eine Innovationsfähigkeit, die sich vor allem darauf konzentriert, Vorhandenes etwas besser zu machen. Das nennt man so Witech. Wir haben nicht die große Position im Hightech-Bereich. Und das Ganze zusammen ist einfach ein sehr böser Cocktail für unseren Wirtschaftsstandort und für unseren Wohlstand. Und wenn Sie das noch zusammenpacken mit dem veränderten Umfeld, dass der Euro nicht immer schwächer wird, dass die Chinesen nicht mehr die großen Kunden sind, sondern eigentlich unsere Hauptwettbewerber geworden sind, dann kommen Sie in eine Situation, wo es sagt, oh, der Wohlstand wird schrumpfen. Wir haben jetzt seit 6 Jahren schon eine Stagnation. Also wie gesagt, die Wirtschaft wächst nicht. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, wenn gleichzeitig mehr Leute Ansprüche haben, auch gerade natürlich Alterung, dann kommen sie in das Szenario hinein, wo sie sagen müssen, wir haben radikale Verteilungskonflikte. Sieht man ja auch. Das ist ja ganz beliebt in der Diskussion. Aber die Antwort ist nicht einfach mehr Umverteilung, sondern die Antwort ist, den Kuchen größer zu machen. Und darüber reden wir zu wenig und die Politik tut zu deutlich zu wenig, um da was zu ändern zum Positiven.
Ja, und das ist ehrlich gesagt erschreckend. Ich meine, wir beschäftigen uns damit und merken das. Für mich war diese Meldung, dass in, ich glaube, 74 kritischen Technologien der Zukunft die Chinesen bei 66 Technologien jetzt schon führend sind. Deutschland, glaube ich, ist in keine einzige Technologie. Und da stellt sich die Frage, wie geht man damit um, wenn man davon jetzt schon ausgehen sollte, dass die Zukunft eine andere sein wird als die Vergangenheit, ja?
Ganz klar. Ich meine, wir haben Industrien, die unseren Wohlstand ausmachen, die kommen aus dem Kaiserreich. Ich meine, da gab es noch einen Kaiser. Automobil, Maschinenbau, Chemie, das sind alles Industrien von damals. Bei den Zukunftstechnologien, Quantencomputing, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, spielen wir nicht vorne mit, wenn überhaupt. Und damit kann man eigentlich sagen, das, was in Zukunft Wohlstand schaffen wird, kommt nicht aus Deutschland. Und das ist ein großes Problem. Und wenn wir gleichzeitig aber das, was wir noch haben, mehr oder weniger mutwillig kaputt machen, auch vor dem Stichwort Energiepolitik, das haben wir gar nicht groß vorher diskutiert, aber dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn Energiepolitik dazu führt, dass wir das, was wir haben, auch kaputt machen, wir gleichzeitig was Neues nicht so ansiedeln können und schaffen können, gleichzeitig auch das Bildungssystem nicht mehr das produziert an Qualität, was wir brauchen, dann haben wir einfach einen Cocktail, der dazu führt, dass es einfach nicht mehr so gut ausschaut. Und deshalb habe ich mich ja so geärgert. Schauen Sie, ich habe mir das Märchen im Reichen Land angeschaut, eigentlich eher, weil ein Verleger zu mir meinte, willst du die Fortsetzung machen? Und ich habe gesagt, Bücher schreiben ist kein großes Vergnügen. Und habe ich mir das angeschaut, dachte mir so, verdammt nochmal, es war ja damals, ich bin ja kein Hellseher. Ja, was ich damals geschrieben habe, hat jeder sehen können, der sehen wollte. Und jetzt sind 8 Jahre vergangen und es ist eigentlich nichts besser geworden. Die Politik hat echt das auch verschlimmert. Das ist echt nicht gut. Und wir haben gleichzeitig immer noch sehr viele Illusionen, denen wir anhängen in Deutschland. Die Diskussion, die wir haben, ist immer noch von sehr viel Naivität und Illusionen geprägt. Und dass nicht mehr so viele Politiker wie vor 8 Jahren sagen, ein reiches Land wie Deutschland sollte doch ... Aber es gibt immer noch genug, die es immer noch tun. Und auch Bürger, die es tun. Und wir sind eben nicht mehr so reich. Und wenn Sie aus der, natürlich sind wir reicher als Somalia oder sowas, das ist nicht das Thema. Aber wenn Sie mal so schauen, wenn Sie in Europa unterwegs sind, in anderen Ländern, wenn Sie in die USA gehen, wenn Sie nach Asien gerade gehen, da stellen Sie einfach fest, da gibt es Nationen, die sich weitaus dynamischer entwickeln als wir, wo das Wohlstandsniveau deutlich gestiegen ist. Und wie gesagt, wenn Deutschland ein Staat der USA wäre, dann waren wir vor ein paar Jahren noch im Mittelfeld und jetzt sind wir, glaube ich, am ganz untersten Ende. Wir sind auf dem letzten oder vorletzten Platz, wären wir in diesem Ranking bei den US-Bundesstaaten. Und das zeigt einfach den relativen Niedergang. Andere marschieren voran, wir fallen zurück. Und das merken wir vielleicht nicht so, unser absoluter Wohlstand ist ja noch okay. Ja gut, die Bahn fährt nicht mehr so pünktlich und die Autobahnbrücken sind kaputt und was weiß ich. Aber irgendwie geht's ja noch. Aber in Wirklichkeit, in anderen Ländern funktioniert es besser und die anderen Länder legen jedes Jahr noch eine Schippe mehr Wohlstand drauf. Und ganz einfach, wer mehr Wohlstand drauflegt, kann auch mehr verteilen, hat weniger Verteilungskonflikte. Das ist auch für die politische Stabilität gut.
Man sagt ja immer, dass China zum Wohlstand verdammt ist, um diese, sagen wir, politische Ordnung aufrechtzuerhalten bei den Massen an Menschen. Und das ist denen in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich gelungen mit den, sagen wir, kapitalistischen Ansätzen. So muss das ja in gewisser Art und Weise gelenkte kapitalistische Ordnung. Und wenn ich jetzt das aufgreife, 66 von kritischen Technologien von 74 sind durch China geprägt, dann wird man häufig in Deutschland gesagt, siehst du, der Staat regelt das. Ja, wenn der Staat sich einmischt, die haben das hingekriegt, das hat nicht die Wirtschaft hinbekommen, das hat der Staat hinbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass auch in Deutschland, sie führen auch sehr spannende Statistiken, dass in den letzten 15 Jahren Anzahl der Gesetzseiten in Bereichen um 60% angestiegen ist. Ja, das bedeutet, der Staat mischt sich sehr stark ein. Aber das Ergebnis ist ein ganz anderes.
Das kann man wohl sagen. Also dazu sagen, also China ist ein ganz interessanter Fall. Ich will jetzt sagen, bevor wir jetzt der falsche Eindruck entsteht, in China ist vieles nicht in Ordnung. Menschenrechte, da gibt es viele Dinge, nicht, dass das der falsche Eindruck entsteht.
Das will ich auch
aber
nicht.
Aber die Chinesen.
Da will ich auch nicht leben, aber das passt.
Genau, die Chinesen setzen, aber die Chinesen haben im Prinzip eine andere Art der Politik. Nehmen wir mal das Beispiel Elektromobilität. Einfach mal als konkretes Beispiel. Also, Europa sagt, wir wollen das Klima retten, indem wir Elektromobilität fördern. So, kann man ja machen. Muss dazu sagen, Elektroauto, wenn Sie es durchrechnen und so weiter, ja, CO2, aber am Ende ist es natürlich schon so, wenn Sie wirklich CO2 sparen wollen, fahren Sie am besten alles Auto lange, möglichst lange kein Elektroauto. Also, lassen wir mal beiseite. Also, wir haben beschlossen, das bauen wir jetzt einfach um. So. Und es war es auch schon. Da hat man gesagt, Firmen, ihr müsst das Elektroautos bauen. Und da haben die Firmen angefangen, so, wir schauen mal Elektroautos. Die Chinesen haben gesagt, oh, super Chance für uns, weil sonst hätten wir ihnen eine Chance gehabt gegen deutsche Automobilindustrie. Jetzt gibt es eine Chance. Was haben sie gemacht? Die haben ganz systematisch die Rohstoffe gesichert für Batterien. Dann haben sie es sich geschaffen, die Produktionskapazitäten für die Rohstoffe, damit sie quasi Grundlagen haben. Haben massive Batterieforschung entwickelt, haben aber da einen Markt gehabt, haben gesagt, wir wollen das gerne, Riesenmarkt, wir schaffen den Markt, wir sagen euch, es gibt diesen Markt, macht mal. Dann haben die angefangen, um die Wette sich zu forschen und zu entwickeln. Und heute ist es so, in der Batterietechnologie sind die Chinesen spitze und Europa kriegt es nicht hin. Dann haben sie gesagt, okay, Elektromobilität, wir schaffen den Markt. Nach dem Motto, die Kommunen kaufen besser Elektroautos, du kriegst für Elektroautos eine bessere Zulassung, schnellere Zulassung als für Verbrenner, etc. etc. Aber ansonsten haben sie nicht gesagt, so, jetzt bauen wir dieses Auto der und der Art, sondern sie haben im Prinzip gesagt, da ist ein Markt, darauf haben sich dann die Unternehmen gestürzt. Dann gab es ungefähr 200 Unternehmen, ungefähr Elektromobilität machen. Das heißt, sie haben einen brutalen Wettbewerb eigentlich organisiert im Inland und haben nicht gesagt, wir sagen jetzt, der Gewinner ist BYD, sondern die haben gesagt, der Gewinner ist der Beste, schauen wir mal. Und das hat natürlich geführt, dass natürlich extrem gute Produkte herausgekommen sind, wo auch die deutschen Mobilhersteller sagen, das sind sehr ernstzunehmende Produkte, die teilweise technologisch deutlich fortschrittlicher sind. Das heißt, sie haben irgendwie einen Markt organisiert. Bei uns ist das anders. Robert Habeck hat gemeint, ich möchte gerne grünen Stahl haben, egal, dass dafür keinen Markt gibt. Ich subventioniere das dir mal. Ich gebe dir Geld dafür. So, also ThyssenKrupp hat das Geld genommen. ArcelorMittal hat dann gesagt, nee, machen wir nicht. Wir gehen lieber nach Frankreich. Da gibt es günstigen Atomstrom. Ist besser als Subventionen in Deutschland. So, aber das ist natürlich was ganz anderes. Das heißt, da wird gesagt, oh, wir fördern jetzt diese Technologie und wir geben dir jetzt Subventionen. Und das ist was anderes in der Einmischung als das, was die Chinesen gemacht haben. Generell kann man sagen, der Staat spielt schon immer eine Rolle. Der Staat kann Märkte schaffen, der Staat kann Nachfrage schaffen. Nur das muss natürlich so organisiert sein, dass es eben im Wettbewerb erfolgt und nicht, dass der Politiker den Gewinner aussucht. Vor allem dann, wenn wir natürlich sagen müssen, das müssen wir den Chinesen auch zugutehalten, dass es in China schon viel dafür spricht, dass ein hoher Anteil von Ingenieuren und Technikern in der politischen Führung ist. Und bei uns haben wir es eher mit Juristen, Sozialpädagogen, Studienabbrechern zu tun. Gegen keinen, nichts gegen die Leute, gegen die Ausbildung. Nur, ich glaube schon, dass wenn du einen hohen Anteil von Ingenieuren und Technikern hast, dass du hinterher auch bessere Ergebnisse hast, als wenn du glaubst, quasi eher mit Gefühlen die Dinge machen zu können. Von dem Hintergrund, China ist ein Beispiel dafür, wie man sowas organisieren kann. Ist auch nicht alles toll, nicht alles hat von da funktioniert, aber deren Strategie China 2025 war sicherlich erfolgreich und es war leider Gottes waren die erfolgreich, weil sich nämlich unsere Kernindustrien als Zukunftsmärkte ausgesucht haben, Automobil, Maschinenbau und Chemie und da unglaublich erfolgreich sind und wenn sie mit chinesischen, also mit deutschen Firmen, die in China sind, sprechen, dann sagen die halt zu über 50%, dass die chinesischen Wettbewerber in spätestens 5 Jahren Technologieführer in ihrem Bereich, also in der Branche sein werden, wenn sie es nicht schon heute sind. Und wenn sie dann Technologieführerschaft haben und 30-40% günstiger sind, weil Energie ein Drittel kostet, weil Personal viel billiger ist, weil die viel härter arbeiten wollen, weil der Staat die besseren Rahmenbedingungen setzt, dann ist es natürlich für deutsche Unternehmen extrem schwer im Wettbewerb mit denen zu bestehen. Und dann sind wir bei unserem Problem wieder, weil dann haben wir das Thema, dass die Firmen hier verlagern, dass die Firmen Marktanteile verlieren, dass wir Einnahmen verlieren, dass wir Wohlstand verlieren und dass uns dann das Ganze, was wir uns hier aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, von Sozialstaat und so weiter auf die Füße fällt, plus auch einige der ideologischen Wunschprojekte, die wir gerne haben, uns einfach nicht schlichtweg nicht mehr leisten können. Und das ist die Situation, in der wir gerade sind.
Und interessanterweise, ich habe mit Professor Sinn gesprochen, der sagte, dass der Ursprung der Förderung der Elektromobilität in China war nicht unbedingt die Klimarettung, sondern die Umweltprobleme in den Städten, weil einfach Abgaserproblem extrem stark ausgeprägt war und die auf diesem Wege das lösen konnten. Und Sie wissen, diese Mofas, die haben einfach von einem Tag auf den anderen einfach verboten, die Benzine da einzusetzen und das ist das, was die können und man darf auch da keine Rosinen picken, weil in China gibt es ja Immobilienprobleme, weil sie auch gedacht haben, dass sie
effektiv.
Jetzt das ist immer so alles einseitig, dass der Staat alles besser kann, ist eine gefährliche Aussage, auch in China. Ja, das ist
natürlich, nein, und vor allem diese Immobilienblase, die wurde ja organisiert damals, weil sie Angst hatten, nach der Finanzkrise gäbe es so zum Einbruch, also haben sie diese Blase aufgeblasen. Natürlich ist es nicht in Ordnung. Natürlich ist jedes System besser, wo der Markt völlig frei entscheiden kann, wo die Einzelnen entscheiden können. Nur im konkreten Fall müssen wir aber eins sehen, wir haben es zu tun, zumindest mit einem Land, was im Schnitt langfristiger denkt als wir und was dahingehend auch vielleicht kompetentere Manager hat. Weil, nochmal, was hat uns groß gemacht? Uns hat groß gemacht 3 Dinge. Das erste war billige Energie, Kohle. Wir haben Kohle gehabt, das war ein wichtiger Faktor bei der Industrialisierung 19. Jahrhunderts, so im Prinzip der Gründerboom nach der deutschen Einheit, 1871. Das zweite ist, wir hatten ein Weltklasse-Bildungssystem und zwar wirklich von top bis basic. Also die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung, da kam die Welt, hat gesagt, das ist super. Und wir haben Spitzenforschung gehabt, die über die Hälfte der Weltpreisträger vom Ersten Weltkrieg waren Deutsche. So. Und da hast du super Basis gehabt, Forschung, da hast du ja die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehabt, was als Bankinstitut wurde meines Erachtens. Auf jeden Fall, das war so quasi schon fast so Silicon Valley-mäßig, man arbeitet zusammen, man entwickelt was, man gründet Firmen und so weiter. War super Erfolg. Und das Dritte war, wir hatten einen erfolgreichen Staat, einen effizienten Staat. Ich meine, der Staat hat damals das Bahnnetz gebaut in Deutschland und hat das wirklich sehr effizient organisiert, mit dem Ziel, die billige Energie im ganzen Deutschen Reich verfügbar zu machen, die Kohle. Mhm. So, das war einfach funktionsfähig. Heute kriegen wir keine Brücken mehr gebaut, einfach ein paar Jahren. Wir brauchen für Flughäfen Jahrzehnte. Wir brauchen für Bahnhöfe lange, lange Zeit. Das Bildungssystem liegt da nieder. Und wir haben durch unsere Politik, Stichwort Atomausstieg, haben wir halt Energie wahnsinnig teuer gemacht. Ja, wir haben also günstige Energie abgeschaltet, haben vermeintlich günstige Energie gebaut, Sonne und Wind. Können wir auch diskutieren, dass die, wenn man sie ganz rechnet, gar nicht mal so günstig sind. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir eben uns, was die Kosten betrifft, die Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, Energiekosten, das Bildungssystem nicht mehr da ist, Innovationsfähigkeit nicht mehr da ist, ein chinesischer Wettbewerber da ist, der ganz gezielt gegen uns geht und gleichzeitig wir natürlich auch vom Lohnniveau kommen, historisch gesehen aus den guten Zeiten, was sich heute schlecht rechtfertigen lässt, weil deutsche Produkte eben nicht mehr eine Preisprämie rechtfertigen im Weltmarkt, weil sie eben nicht mehr alle besser sind und das ist unser Problem. Und da sind wir wieder beim Thema, eigentlich müssen wir was tun. Und dann kann ich nicht sagen, na gut, ich finde es vielleicht schade, wenn jetzt mein Produkt von einer Firma, wo ich arbeite, nicht mehr so gut läuft, aber ich bin jetzt keine Ahnung, wer ist ich konkret, bin jetzt ja bei dieser 62, also ein alter weißer Mann, Typ, so Prototyp, kann ich sagen, na gut, dann gehe ich halt in Rente, ist halt schade, denke ich wehmütig an meine Lebensleistung zurück und sage, na gut, aber das Produkt gibt es nicht mehr, oder es kommt aus China, ist halt so. Nur, was dann für mich persönlich vielleicht jetzt, außer Sentimentalitätsthemen, kein so großes Dilemma darstellt, ist für den Standort Deutschland ganz schlecht.
Ja, und interessant ist ja auch, wenn man die Kommentare bei Ihren Beiträgen beobachtet, es gibt ein ganz, ganz kritisch emotional aufgeladenes Thema, das Energiepolitik. So in dem Moment, ich meine, rein objektiv für einen Industriestandort haben wir extrem teure Energie. So, das kann man ja objektiv messen. Und dass diese Energiewende Deutschland zurzeit sehr, sehr viel kostet, das ist eigentlich auch unbestritten. Und trotzdem werden unglaublich viele Argumente aufgeführt, weil warum das alles so richtig ist oder richtig war. Wie gehen Sie damit um? Und was sind da die Weichen, die man noch überhaupt stellen kann?
Ja, also erstmal die Emotionalität, das ist, finde ich, auch mal faszinierend, weil ich finde ja, also ehrlich gesagt, letztlich sollte das Ziel doch klar sein. Wir wollen möglichst günstigen Strom. Wir sollten möglichst günstige Energie haben in großen Mengen und der sollte möglichst klimaneutral erzeugt werden. Ich glaube, das ist das Ziel. Zu sagen, ich möchte möglichst teuren Strom, einfach nur, weil er teuer ist, ist kein sinnvolles Ziel. Ich möchte möglichst dreckigen Strom, will auch keiner. Also eigentlich wollen wir haben möglichst viel, möglichst günstig und vor allem sicher. So. Und das ist eigentlich für mich ganz klar. Also für mich völlig unemotional. Aber die Energiewende, das haben Sie recht, das stelle ich mir wieder fest, ist ein hochemotionales Thema. Und wenn man so besagt, ich meinte, ja, ich bin ja der Auffassung, was ich gerade gesagt habe, ich möchte gerne billigen und sauberen Strom haben und ich bezweifle daran, dass ein Stromsystem rein auf Wind und Sonne basierend günstig ist, dann beginnt sofort, das wird man sofort als Klimawandelleugner dargestellt oder was weiß ich. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Und ich persönlich finde es eigentlich wirklich faszinierend, wie emotionalisiert es ist. Und da stellt man eben auch fest, dass es da durchaus eben einfach auch, ich würde schon fast sagen, Fake News gibt. Dann werden eben so Sachen erzählt und immer wieder erzählt. Und das, wo ich immer sage, ist doch völlig egal. Ich bin überhaupt nichts gegen Wind- und Solarkraft. Ich finde das super. Ich finde es halt nur bis zu einem bestimmten Punkt gut. Wir müssen halt unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten das einfach anschauen. Und das machen wir halt zu wenig. Und dann wird dann eben erzählt, beispielsweise, dass Atomenergie so unglaublich teuer sei. Und dann werden die Beispiele angeführt von den Projekten, die jetzt gebaut werden, in England und Frankreich, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, oder Finnland und sagen, das ist so teuer, es rechnet sich alles nicht. Und kann man sagen, ja. Dann schaut man sich aber an, Südkorea baut zum Beispiel deutlich günstiger Kraftwerke. China baut signifikant günstiger Kraftwerke. Warum machen sie das? Weil sie ganz viele bauen. Die bauen zurzeit ganz viele.
Skalierungseffekt.
Und das weiß man. Und das ist jetzt so, jetzt muss ich dazu sagen, also das heißt im Klartext, der Kraftwerksbau aus dem Ruder läuft, dann hat es nichts mit Atomkraft zu tun, sondern es ist eher das, was wir in Stuttgart 21 erleben oder in anderen Projekten, Elbphilharmonie oder was weiß ich, dass da Projekte eben aus dem Ruder laufen, weil man sie zum ersten Mal macht, zum einzigsten Mal macht und sich dafür irgendwie falsch verrechnet hat. Bei Atomkraft kommt noch was hinzu, dass natürlich die Auflagen ständig höher werden und das quasi natürlich damals Regulatorik eine Rolle spielt. Und dann kann man sich einfach die Annahme anschauen, stellt man fest, würden wir hingehen und würden so effizient bauen wie die Chinesen, dann würden die Stückkosten auch wieder runtergehen. Und dann gibt es dann Studien, die dann sagen, ja, aber Atomkraft, das ist dann, da wird dann vorgerechnet, was irgendwelche Dinge mit Nutzungsdauern gearbeitet, Fraunhofer SE ist da so, ist mein Lieblingsding, da wird dann gesagt, ja, Nutzungsdauer ist 40 Jahre. Dann vergleicht man Wind und Atomkraft, gibt für beide 40 Jahre. Das wissen wir, Windkrafträder halten aber 25 Jahre. Atomkraftwerke halten locker 60, eher 80, die ersten reden schon von 100 Jahren. Also schon mal ein erheblicher Unterschied, weil vor allem bei Atomkraft haben sie am Anfang die Investitionen, haben danach ganz, ganz lange Strom, das ist ein bisschen vom Zahlungsstrom her anders. Die nächste Annahme ist ja, bei Atomkraft nehmen wir 10% Kapitalkosten und für Wind nehmen wir 5. Also ich runde jetzt. Da muss man die Frage aufwerfen, wieso? Weil vor allem, logischerweise, ein Asset, wo sie am Anfang viel investieren und später die Erträge kommen, leidet mehr unter hohen Abzinsungsfaktor als ein anderes Asset. Das heißt, es ist wieder etwas, was die Kosten der Atomkraft erhöht. Und dritte Annahme, und das war eigentlich das Beste, ist dann, dass man dann sagen, die, ja, die sind ja nur 30% der Zeit ausgelastet. Man muss wissen, historisch, die deutschen Atomkraftwerke liefen alle weit über 90% der Zeit. Und dann, warum sind sie 30% ausgelastet? Ja, weil sie nur dann laufen dürfen, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Das heißt aber im Klartext, sie geben eigentlich, lasten sie eigentlich der Atomkraft die Tatsache an, dass die anderen nicht immer liefern. Und ich würde halt sagen, das Entscheidende ist erstmal rund. So, jetzt können wir philosophieren, ja, ich mag den Abfall nicht und was weiß ich, auch da kann man lange drüber sprechen, ja. Wir haben viel mehr giftige chemische Abfälle, viel größere Volumina, die wir jedes Jahr in Deutschland entlagern, also könnte man das auch machen. Ich meine, die Atommülle ist eine Fläche vom Fußballfeld hoch 3 Meter plus. Ist ja nur deshalb so strahlend, weil noch viel Energie drinsteckt. Wenn man es wieder aufbereitet, gerade auch wenn Sie ja neue, kleinere Reaktoren decken, können Sie quasi den Atommüll noch als Kraftstoff verwenden, sage ich jetzt mal in einfachen Worten. Das heißt, dann am Ende kommt was raus, was schwach toxisch ist. Ist egal. Ich will damit nur sagen, das ist Diskussion. Die Diskussion, die wir halt führen, ist halt immer keine rationale Diskussion. Da reden Leute sich drüber auf und wahrscheinlich, wenn es hier Kommentarfunktion bei Ihnen gibt, wird wieder sagen, der Markus, mir ist es völlig egal, ich möchte günstigen Strom haben und ich gucke mir ein paar andere Länder an, die machen das, die machen eben die Kombination, die Schweden haben ganz viel Wasserkraft, machen trotzdem Atomkraft. Also alle, die Dänen sogar die Dänen haben jetzt sogar überlegt, ob sie nicht viel Atomkraft machen wollen, weil sie auch das Problem haben, dass sie eben nicht 100% sich mit erneuerbaren Energien versorgen können. Sie sind ganz stark abhängig von Importen aus Deutschland, aus anderen Regionen, teilweise auch von Atomstrom, teilweise auch von aus fossilen Quellen, weil natürlich auch in Dänemark nicht immer die Sonne scheint, immer der Wind bläst, selbst dort nicht. Also vor dem Hintergrund, ich finde halt eine Diskussion halt so wahnsinnig emotionalisiert und ich sage mir einfach nur, liebe Freunde, ein Industrieland wie Deutschland braucht billige Energie, rund um die Uhr, das ist der erste Erfolgsfaktor, braucht gute Leute, braucht eine gute Infrastruktur, braucht einen funktionsfähigen Staat, braucht eine vernünftige Steuerabgabenbelastung. Wenn wir aber alles das nicht haben, na, dann können wir es vergessen. Und wie gesagt, eine teure Energie ist eigentlich das der Hauptgrund dafür, dass es in Deutschland nicht mehr so gut läuft.
Was mich sehr überrascht hat, weil Sie ja zu Recht angemerkt hatten, dass die Leute irgendwann auf die Straße gehen. Aber die Wirtschaftsverbände und auch viele Unternehmen haben sich auf die Seite von dieser Energiepolitik gestellt, weil das moralisch richtig war oder weil da auch Fehlannahmen im Raum standen?
Also das ist ein guter Punkt. Also ich meine, die Wirtschaftsverbände haben mitgemacht, haben gesagt, wir machen Energiewende mit, wir unterstützen die Energiewende, BDI hat mitgemacht, Unternehmen haben mitgemacht. Bei den Energieversorgern würde ich einfach sagen, naja, die haben sich abgefunden, die wurden die haben also Entschädigung bekommen für den Autoausstieg und bekommen Subventionen für erneuerbare Energien. Ist halt so. Warum sollen die jetzt auch sagen, wir machen wieder Atomkraft? Weil sie wissen einfach, in Deutschland ist Risiko groß, nächste Regierung kommt ran, Grüne sind an der Macht, wollen wieder ausschalten, rein, raus, dann will keiner in was investieren, was sich nur rechnet, wenn das 60 bis 80 Jahre, ja, das 100 Jahre laufen lässt. Das verstehe ich. Was die generelle Energie- und Klimapolitik betrifft, würde ich so sagen, die Wirtschaft muss man kritisieren. Die Wirtschaft hat sich da angebiedert, hat mitgemacht, wollte sich nicht gegen den Zeitgeist stellen. Denken Sie ja an Joe Kaeser, der Luisa Neubauer in Aufsichtsrat von Siemens Energy berufen wollte. Also wenn Sie das so zusammenfassen, gab es natürlich schon eine Komplizenschaft der Wirtschaft nach dem Motto, wir wollen ja keinen Ärger mit der Politik haben. Problem an der ganzen Sache ist, das haben die gemacht, weil sie jetzt im einen dachten, nach dem Motto, naja, bis jetzt geht's ja noch gut. Die Stromkosten sind noch nicht so wahnsinnig hoch, wir halten das schon durch, weil wir haben ja die besseren Produkte, wir haben einen Marktanteil, uns kann ja keiner. Und jetzt ist aber so, dass eben festgestellt wird, uns kann durchaus jemand. Die Chinesen machen uns richtig Druck. Der Donald Trump macht Zölle. Wir sind nicht mehr so. Jetzt kommt der Druck und jetzt merken sie eben, das, was man sich glaubte, leisten zu können an, ich sag mal, blödsinniger Politik, kann man sich jetzt nicht mehr leisten. Und das fällt uns jetzt eben auf die Füße. Und insofern haben sie vollkommen recht. Ich kritisiere die Politik. Ich sollte noch lauter, gut kritisiert ist natürlich auch die Wirtschaft, ich soll noch lauter und klarer die Wirtschaft kritisieren, übrigens auch die Gewerkschaften. Schauen Sie, IG Metall war ganz an der Spitze zum Thema Atomausstieg und jetzt klagt sie darüber, dass energieintensive Industrie nicht mehr funktioniert in Deutschland. Ja, ich meine, sorry guys, ich meine, ihr habt auch mit dran Schuld. Und deshalb haben wir auch dieses große Problem mit der Reformfähigkeit, dass die alle in einem Boot sitzen und schuldig sind und deshalb natürlich Probleme haben. Sie müssen sich hinstellen und müssen sagen, es war ein Fehler. Schaut, Herr Merz stellt sich hin jetzt und Frau von der Leyen, Atomausstieg war ein Fehler. Strategischer Fehler, war ich mir, ja klar, aber der richtig große Fehler ist, jetzt die Atomkraftwerke weiter abzureißen und zu sprengen, statt zu sagen, oh, lass uns die mal retten, das ist der Fehler.
Aber
das heißt, er wird fortgesetzt,
der Fehler. Versuche so möglichst schnell zu machen, damit das komplett irreversibel ist, ja.
Ja, da wird gesprengt, wir sprengen sofort, anstatt zu sagen, lass dich einfach stehen, wir sprengen, weil wir, also es muss ja, und das wird ja auch so gemacht, ist ja bewusst so gemacht, das ist ideologisch getrieben, den Rückweg zu versperren, da wäre der Rückweg das Einzige, was uns sozusagen unmittelbar schnell helfen könnte. Letztes Wochenende war ja die große Reportage da, in der Welt am Sonntag, jetzt arbeite für die nicht, ich lese es trotzdem mal, wo man mal geschaut hat, kann man die wieder aktivieren. Ja, man kann technisch noch einige retten. Westinghouse hat auch angeboten, der Konzern, US-Konzern, die wieder herzurichten. Ihr wisst, es kostet vielleicht ein paar Milliarden pro Kraftwerk. Oh, da heißt es ein paar Milliarden pro Kraftwerk. Ja gut, wir geben ungefähr 13 Milliarden pro Jahr für erneuerbare Energiesubventionen aus. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt 6 Kraftwerke wieder reaktivieren, 5 Milliarden sind 30 Milliarden. Ja, aber die können dann 30, 40 Jahre lang CO2-freien und kostengünstigen Strom liefern rund um die Uhr. Und wenn sie das machen würden, wenn alleine die Ankündigung zu tun, das wird wahrscheinlich 4, 5 Jahre dauern, aber das zu tun würde dazu führen, dass die Unternehmen sagen würden, okay, es gibt die Hoffnung auf günstigere Energie. Jetzt ist es doch so, wir haben ein einziges in Deutschland ist klar. Energie wird immer teurer. Und wenn wir jetzt wirklich, wie jetzt diese Diskussion geführt wird, so emotional, Richtung 100% Erneuerbare gehen wollen, dann kann das nur einhergehen mit einer deutlichen, drastischen Senkung des Energieverbrauchs. Stichwort Deindustrialisierung plus mit enorm hohen Kosten. Man wird gesagt, ja, wir machen Wasserstoff und ähnliches. Wasserstoff, wissen Sie, also da war vorher, als Claudia Kempfert war aber so bei Markus Lanz und erzählt irgendwelches Zeug über, was wir alles machen können. Wir könnten ja Wasserstoff haben, grünen Wasserstoff. Die selbst hat mal gesagt, der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Das gibt ungefähr so die Idee, ja. Ich weiß nicht, ob sie mit Champagner tanken. Ja, das ist, glaube ich, der Literpreis höher als der Literpreis gerade an der Tankstelle. So, und wenn das, und den gibt's auch noch gar nicht, also es ist nicht, dass dieser Champagner, das gibt's auch noch. Und dann wird quasi, werden da Wolkenkuckucksheimer gebaut, wo wir mit Champagner im Winter unsere Kraftwerke betreiben. Weder die Champagner gibt's und selbst wenn wir ihn hätten, wer kann das bezahlen? Und das wird gar nicht aufgeworfen, die Frage. Also insofern, Sie sehen, ich bin jetzt auch emotional da, weil ich einfach sage, es ist eine unglaubliche Selbstschädigung, die wir da machen und wir müssen dringend rationaler werden. Aber wissen Sie auch auf anderen Themen. Es gilt auch beim Rentensystem. Ich meine, wir wissen es alles. Wir wissen, das Rentensystem wissen wir seit 10 Jahren, dass es anders gemacht werden muss. Schröder war schon weiter mit seinen Reformen. Da gab es schon Nachhaltigkeitsfaktor. Da war es schon so, dass man mit dem Alter länger, wenn man älter wird und länger arbeiten muss. Alles zurückgedreht worden. Da gab es keine Grundrente, Mütterrente, alles wirklich wurde. So. Wir wissen, dass das alles nicht funktionieren kann. Wir haben es trotzdem gemacht. Und jetzt fällt uns alles auf die Beine, auf die Füße. Auf die Füße, deren Knie wir gerade mit der Energiewende und allem selbst verschossen haben, ja, um so im Bild zu bleiben. Und wir wundern uns quasi, dass jetzt die anderen Länder mehr wachsen. Wir wundern uns, dass die Jugend abwandert von hier. Wir wundern uns, dass wir wertvolle Arbeitsplätze verlieren. Ja, und wir handeln immer noch nicht. Das ist das Faszinierende. Und das macht mich etwas sauer. Darum eben auch Absturz, weil ich halt sage, verdammt nochmal, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann geht so viel kaputt, was eben nicht mehr gerettet werden kann. Und das ist schmerzhaft.
Kann ich nachvollziehen. Vielleicht eine Frage zum Thema Deindustrialisierung. Wir hatten, glaube ich, 2015 22 oder über 22% Anteil der Industrie. Jetzt sind wir unter 20% gefallen. Und das klingt so harmlos, Deindustrialisierung. Dann machen wir mehr Dienstleistungen. Aber das kann man, glaube ich, so nicht einfach vergleichen, Herr Dr. Stelter, oder? Was die Werterzeugung für die Wirtschaft anbetrifft und den Wohlstand.
Exakt. Ja, die Produktivität in der Industrie ist, also die Produktivität generell ist im Privatsektor höher als im Staat. Die Produktivitätszuwächse sind im Privatsektor höher als im Staat. Die Produktivitätszuwächse in der Industrie sind deutlich höher als in der Dienstleistung. Das heißt, wenn Sie hohe Einkommen haben möchten, wenn Sie gut verdienen wollen, brauchen Sie einen entsprechenden Rückgrat in der Industrie. Das merken schmerzhaft die Briten, das merken schmerzhaft die Amerikaner, darum ist ja Donald Trump auch versuchte ja zu reindustrialisieren wieder. Das schmerzt einfach. Und wenn es weg ist, kriegen sie nicht einfach so schon einfach wieder zurück. Und von dem Hintergrund ist das ganz, ganz schwierig zu sagen, ach na ja, dann haben wir weniger, die bei Bosch arbeiten, sage ich jetzt mal, oder beim Daimler. Oder haben wir mehr Leute, die, keine Ahnung, als Sozialpädagogen arbeiten. Das rechnet sich eben nicht. Hinzu kommt noch, dass eben der Privatsektor in letzter Konsequenz den staatlichen Sektor finanziert. ja, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst zahlen auch Steuern und Abgaben, nicht missverstehen, aber trotzdem ist es so, am Ende ist es so, der Privatsektor muss das erwirtschaften, was der Staat verwendet, für sinnhafte Dinge wie Infrastrukturinvestitionen, innere Sicherheit und so weiter und für weniger sinnhafte Dinge. So, muss aber erwirtschaftet werden. Und wenn wir quasi ein wirtschaftliches Herz haben, was erkaltet, was nicht mehr so gut schlägt und nicht mehr so powerful ist und gleichzeitig quasi die davon leben, zunehmen, dann haben sie ein weiteres Problem. Haben sie Überlastungsthematik, dann haben sie auch Abgabenüberlastungsthematik, sie brauchen neue Steuern, sie müssen neue Abgaben erleiden, die wiederum die Wirtschaft abwürgen und dann kommt es so eine Abwärtsspirale hinein. Und das ist das, was wir eben erleben. Und das ist das, was 2018 so begonnen hat. Ich meine, wenn ich zurückblicke, ich habe mir natürlich die Daten angeschaut, 2018, mein Buch kam wirklich zum Höhepunkt des Booms. Ja? Aber bereits da, im Herbst 18, da begann schleichend die Deindustrialisierung. Da begannen die ersten Firmen zu verlagern. Die haben jetzt nicht ein Pressestatement gegeben, oh, wir finden die Politik ja so ein bisschen, wir waren dann ab, sondern die sind einfach heimlich gegangen. Und das dauert jetzt seit 8 Jahren an. Die investieren weniger in Deutschland, sie verlagern Produktion, etc. etc. Die heißt, dieselben, die zwar oder deren Verbände gesagt haben, wir sind auch immer dabei bei Energiewende und allem drum und dran, sind aber gleichzeitig diejenigen, die gesagt haben, wir verlagern, wir investieren woanders, wir wachsen in China und in den USA, nicht in Deutschland. Das ist das, was passiert ist. Und das ist das, was mich wirklich umtreibt, wo ich einfach sage, Freunde, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und das ist schade, weil Deutschland ist ein schönes Land. Lasst uns doch hier das Richtige machen, dann können wir noch richtig Wohlstand sichern, noch für kommende Generationen, aber nicht so weitermachen wie bisher.
Aber es besteht so ein Mythos der Growth, dass man sagt einfach, man sollte eigentlich schrumpfen, das wäre die richtige.
Ja, gut. Also, wenn Sie jetzt Ulrike Herrmann, ich meine, schauen ja, Sie.
Haben Sie mit ihr gesprochen?
Ich habe sie mal in meinem Podcast gehabt, sogar in der Tat. Ich habe sie in meinem Buch, also sie hat ein Buch geschrieben, das Ende des Kapitalismus. Und ich habe sie in meinem Podcast gehabt, ich habe sie ein bisschen gequält, weil ich habe in ihrem Buch schreibt sie erstmal richtigerweise, dass der Kapitalismus ein super System ist, also in meinen Worten jetzt. Und da habe ich sie in meinem Gespräch lange gequält, sie musste mir lange nochmal mehrmals bestätigen, wie gut der Kapitalismus ist. So. Dann hat sie gesagt, wir werden nie in der Lage sein, Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Und da habe ich wieder Konsens. Das ist total richtig. Das ist das, was ich auch sage. So, es ist ganz gut, dass sie das sagt, damit ist sie in dem Lager schon eine Exotin. Und da wäre meine Schlussfolgerung darauf, ja, dann müssen wir es anders tun. Da müssen wir andere Energiequellen finden, Atomkraft machen, da müssen wir, weiß ich, Kernfusion machen, wir müssen irgendwas machen, aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Energie da ist. Klammer auf. Sie sehen ja auch künstliche Intelligenz, diese ganzen Themen, alle energieintensiv. Das ist die Idee, dass die Menschheit weniger Energie verbrauchen wird. Völlig idiotisch. Ich meine, wenn wir das gerne wollen, dann können wir gerne arm werden wieder, aber die anderen werden es nicht machen. So. Und dann aber kommt sie mit ihrer Schlussfolgerung und sagt, weil der Kapitalismus so dynamisch ist und immer mehr Energie verbraucht, aber wir nicht so viel Energie haben, deshalb müssen wir den Kapitalismus abschaffen, mag sie sowieso, Taz-Korrespondentin, und müssen alle zurückgehen auf den Lebensstand der 70er Jahre, Klammer auf, wäre nicht so schlimm gewesen, und haben kein privates Auto mehr, keine Flugreisen mehr, fahren alle Lastenfahrrad und so weiter. Und leben alle in einem Bullabü quasi auf dem Niveau von vor 50 Jahren. So, das ist ihre Story. Also würde ich ja sagen, naja, also ich finde das ja nicht so sexy. Also ich finde so ein Verarmungsprogramm, so einen deutschen Bestseller. Ich kann Ihnen jetzt schon schriftlich geben, Absturz, so berechtigt das Buch ist. Ich werde nicht so viele Bücher verkaufen wie Frau Herrmann. Was sie im Prinzip ja propagiert, ist genau dieses Degrowth. Wir haben kein Wachstum mehr, wir müssen quasi auf Wachstum verzichten und Weltklima zu retten und was weiß ich. Wenn wir mal völlig davon absehen, dass was wir tun sowieso völlig irrelevant ist, das Weltklima, wollen wir mal anschauen, was ist eigentlich bei Degrowth? Was gibt es denn da für Studien? Da gibt es hunderte von Studien zum Degrowth. Dann werden sie sofort sagen, siehst du es, das geht ja doch. Degrowth ist das. Und ich habe mal mit Leichen gesprochen, Wissenschaftler, die haben sich die alle mal angeschaut und haben festgestellt, 97% der Studien sind keine Studien, ob das geht, sondern es sind einfach nur Behauptungsstudien. Da wird einfach behauptet, dass es irgendwie funktioniert. Und dann wird, und wenn man was modelliert, dann modelliert man es irgendwie auf einsamen Inseln und sowas, also 3 Einwohner und 5000 Quadratmeter so ungefähr, nach dem Motto, wir haben quasi so eine Struktur, wo ich ganz viel Platz habe und wenig Verbraucher, dann kann man sowas irgendwie organisieren. Wobei wir wissen, selbst auf den Inseln, wo man probiert hat, rein mit erneuerbaren Energien zu agieren, auch da hat es nicht funktioniert. Und da braucht man Dieselaggregate als Backup. Egal. Und die Wissenschaftler haben sich das angeschaut, haben festgestellt, das sind eigentlich diese ganzen Degrowth-Studien einfach nur Behauptungen, Wunschvorstellungen, meistens auch eher mit Sozialvorstellungen, gesellschaftlichen Vorstellungen, gar nicht mehr so mit dem Klima. Und Klima wird eigentlich vorgeschoben. Dann gibt es einen anderen, der hat mal simuliert, was würde passieren, wenn wir das machen? Was wird denn passieren, wenn wir sagen, wir hören auf zu wachsen? Was wird denn passieren, wenn wir zurückgehen auf die Niveau der 70er Jahre? Und was passieren würde global, ist ganz einfach. Wir würden eine Explosion haben der Armut. Und zwar Armut in jeder Hinsicht. Wir hätten weniger Bildung, wir hätten weniger sauberes Wasser, eine geringere Lebenserwartung, alles das. Wir hätten im Prinzip eigentlich einen Rückfall der Zeiten, die wir gar nicht wollen. Ja? Und deshalb ist das mit Degrowth völlig idiotisch. Wie gesagt, dass wenn Deutschland morgen nicht mehr gibt, ist es für das Weltklima irrelevant. Wenn wir Degrowth machen und die Firmen waren woanders sind, dann freuen sich andere Leute über den Wohlstand, haben wir nicht mehr. Aber Degrowth als Konzept ist inhuman. Die UN hat ja sogenannte Entwicklungsziele. Die UN, glaube ich, 1680, ich bringe es gar nicht zusammen. Und Klimaschutz ist eins davon. Das andere ist sauberes Wasser, Zugang zu Bildung, Diskriminierungsfreiheit, Armut, was weiß Hunger ich. Und diese ganzen Themen, also die würden, wenn wir das Klima als einziges Ziel verfolgen, so wie wir es verfolgen mit Degrowth, würden wir alle anderen Ziele gefährden. Das ist doch nicht human. Das ist doch alles Gegenteil von human. Das heißt, wir haben hier eine wirkliche Notwendigkeit, dass man da entsprechend mal gegensteuert.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Ein weiteres Argument, was gegen Kapitalismus aufgeführt wird, das ist die Ungleichverteilung des Vermögens. Ich meine, in Deutschland ist es ja so, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass bei der Einkommensverteilung wie unglaublich umverteilen, ja, wenn man Vorverteilung und Nachverteilung anschaut, ist ja unglaublich viel Geld, was wir glätten. Bei der Vermögensbildung sieht es ein bisschen anders aus und das ist eigentlich auch das Problem, wenn ich das richtig bei Ihnen aufgefasst habe, dass nicht, dass wir zu viele Reiche haben, sondern dass wir zu wenig Reichtum im Mittelstand haben oder in der Mittelschicht. Können Sie das vielleicht ausführen, genau, warum das so ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse gesehen und welche Rolle die soziale Absicherung in Deutschland hat?
Ja, es ist ein total spannendes Thema. Es wird ja auch so, wenn wir in Talkshows über Wirtschaft reden, reden wir meistens über Verteilungsfragen. Wir reden nicht über den Kuchen, wir reden Kuchen vergrößern, es geht über Kuchenverteilung. Und da heißt es immer, ja, die Reichen und so weiter. Also, da muss man sich das mal anschauen. Also das eine ist, da wird gesagt, wir haben ja Milliardäre, aber der 75% der Milliardäre haben ja geerbt. Das ist schlecht. In anderen Ländern hat nur ein Drittel der Milliardäre geerbt. Schlussfolgerung der Leute, die es gesagt haben, ist dann, wir müssen die Milliardäre abschaffen, siehe Linkspartei. Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Unser Problem ist, wir haben zu wenig Self-Made-Milliardäre. Das hat was mit zu tun, mit Gründungskultur, allem drum und dran. Das heißt, die Antwort muss eigentlich sein, wir müssen viel mehr Firmen gründen, wir müssen den Leuten die Chance geben, durch entsprechend harte Arbeit, gute Ideen und so weiter in Deutschland reich zu werden. Das ist eigentlich die Antwort, nichts wegnehmen. Das zweite ist, schauen wir uns mal Vermögen an. Wenn Sie jetzt einmal hingucken, stellen wir fest, relativ zur Wirtschaftsleistung, also wenn Sie alle Privatvermögen relativ zum BIP setzen und das tun Sie in anderen Ländern auch, dann stellen Sie fest, relativ zur Wirtschaftsleistung haben wir in Deutschland schon mal weniger Vermögen. Die Italiener, die Franzosen und so weiter haben gesamthaft mehr Privatvermögen relativ zur Wirtschaftsleistung als wir.
Obwohl sie weniger Geld verdienen pro Kopf. Ja, das muss man ja sich vorstellen.
Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe. Ich meine, Kriege führen, Kriege verlieren ist nicht richtig smart. Deutsche Teilung hat natürlich massiv geschädigt. Da konnten die Mitbürger im Osten kein Vermögen bilden etc. etc. Und das Dritte, was wir dann feststellen, ist, ja, in der Tat, wir haben eine extreme Umverteilung, also Ungleichverteilung. Wir haben in den unteren und mittleren Gruppen nichts oder wenig und wir haben oben Vermögen. So. Schlussfolgerung wieder der Linken, sofort müssen wir umverteilen. Dann müssen wir uns anschauen, was stellt man fest, unsere Reichen, also die reichen Top 10%, haben in Deutschland nicht mehr Vermögen als die reichen Franzosen, reichen Italiener, vielleicht 20, 30.000. Das ist nicht der große Unterschied. Der Unterschied ist eben, dass die breite Masse wenig oder gar nichts hat. So. Woran liegt das? Und zum einen wissen wir, dass immer wenn Italien, die haben immer schon gewusst, der Staat ist problematisch, also haben sie viel breiter gestreutes Immobilienvermögen. Bei uns gibt es eine sehr geringe Eigentumsquote, wir haben sehr viel Mieter. Hat das mit Mietregulierung zu tun? Wir haben also mehr Mieter und deshalb haben wir schon mal weniger Privatvermögen. Das zweite ist, wir haben einen sehr ausgebauten Sozialstaat. Es gibt auch, wenn Sie nach Schweden gucken, das ist genau dasselbe, wenn Sie einen sehr ausgebauten Sozialstaat haben, dann haben Sie gar nicht mehr die Notwendigkeit, selbst vorzusorgen. Zum einen haben sie mehr die Fähigkeit, weil der Staat nimmt das ganze Geld ja weg, und zum anderen auch die Notwendigkeit, weil sie sind ja abgesichert. Auch das führt dazu, dass weniger Vermögen gebildet wird. Und das dritte ist, dass wir zwar dann trotzdem noch viel sparen, die Deutschen, aber dann eben die Präferenz haben für Sparbuch und Lebensversicherung und ähnliches, renditenschwache Dinge, während andere eben Immobilien, Aktien machen in anderen Ländern. Und wenn sie das alles zusammenpacken, kann man sagen, okay, wir haben das Problem, erstens zu wenig Vermögen zu haben, sollen wir daran arbeiten. Zweitens, wir haben das Problem, dass das Vermögen fehlt in der breiten Masse. Daran müssen wir arbeiten. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir erleichtern Immobilienerwerb. Wir haben nicht rekordhohe Grunderwerbsteuern. Das ist ja im Prinzip eine hörende Gegenbildung von Eigentum. Ja, wissen, in Berlin ist es so, da wird dann verboten, dass man Mietwohnungen, Mietshäuser teilt und die Wohnungen verkauft. Statt zu sagen, super, wir helfen den Mietern, die Wohnung zu kaufen, machen wir zum Beispiel mal was grunderwerbsteuerfrei zum Beispiel, oder wir geben auch eine günstige Darlehen. Weil die Briten haben es immer gemacht. Margaret Thatcher hat die Briten zu Eigentümer gemacht, Immobilieneigentümer gemacht. Und der entscheidende Faktor ist aber, es gibt Studien, die zeigen, sobald Menschen über Privatvermögen verfügen, und sei es nur, was ich, 20, 30.000 Euro, besteigt die Zufriedenheit, steigt aber auch die Autonomie. Und mein Verdacht ist immer, dass die linken Parteien, die immer über die Ungleichheit so stark klagen, in Wirklichkeit ja die Bildung von Vermögen in der breiten Masse verhindern wollen, um eben diese Abhängigkeit zu erhalten. Die Abhängigkeit im Motto, ich wähle SPD, weil die machen dann das und das für mich. Statt zu sagen, ich wähle denjenigen, der das Beste macht fürs Land, weil ich selber kann für mich vorsorgen, ich habe fürs gelernt und so weiter. Das sind so Faktoren, die zusammenkommen. Sie haben vollkommen recht, ein Riesenthema. Und wie gesagt, eins, was leider Gottes immer dominiert, weil in Zeiten wachsenden Kuchens kann man mal wieder darüber noch diskutieren. Jetzt, wo der Kuchen hier nicht mehr wächst, sondern eher stagniert, eher anfängt zu schrumpfen, haben wir eben massive Probleme. Und die lösen wir nicht, indem wir jetzt die Milliardäre sagen, Schluss damit. Ein Wort vielleicht noch zum Thema Erbversteuer. Ist es gerecht, dass Unternehmenserben keine Steuern zahlen und andere Erben schon? Nein, ist nicht gerecht. So. Die Frage ist halt nur, was ist die Antwort darauf? Wissen Sie, wir haben Mittelstand, wir haben starken Mittelstand, wir haben starke Unternehmen, Hidden so Hidden Champions, ja. Weltmarktführer und so weiter, überwiegend im Familieneigentum. Gut, wenn Sie die jetzt kapitalmäßig auszehren wollen, was ist Substanzsteuer, die Erbversteuer, können Sie gerne machen. Dann haben Sie aber auch dann weniger Bindung, dann müssen die verkaufen im Zweifelsfall. Und wir wissen, dass Unternehmen, die im Familieneigentum sind oder maßgeblich im Familieneigentum sind, längerfristig denken, mehr investieren und vor allem loyaler zum Standort sind. Da muss man die Frage aufwerfen, wollen wir das? Wollen wir die auch noch vertreiben, wo die eh schon massiv unter Druck sind zurzeit?
Was auch in dem Kontext sehr beeindruckend ist, wenn SPD so eine positive Politik des kleinen Mannes oder der kleinen Frau machen würde, warum die so schrumpfen und warum die vor allem so viele Anteile an AfD verlieren. Das ist ja absolut das Perverse an dieser Politik.
Ja gut, scheinbar machen sie nicht die Politik, die eigentlich ihre eigene Kernwählerschaft haben wollte. Und ich glaube, die SPD war immer eine Partei des Aufstiegsversprechens und heute ist sie das immer weniger, weil sie eben den Aufstieg erschwert und eher an die Umverteilung sich auf die Umverteilung konzentriert. Und das ist, glaube ich, das, wo die SPD drunter leidet. Warnungsaspekte gibt es auch noch, Migrationspolitik und so weiter. Und wie gesagt, aber ich meine, wir sehen ja generell eine Fragmentierung des Parteiensystems, mehr auf der AfD, mehr auf der Linksseite. Und das ist meine große Sorge, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher und dann eben die Wirtschaft weiter abstürzt, sagen wir mal, und wenn wir Arbeitsplätze weiter verlieren, Verteilungskonflikte zunehmen, dann kriegen wir auch mehr Stimmen auf der linken und der rechten Seite. Da sind wir Richtung Frankreich unterwegs, also mit mehr Verteilungskonflikten. Und damit auch immer schwierigerer es wird immer schwieriger werden, konstruktive Lösungen für die Probleme zu finden. Und das ist ein Dilemma.
Und die andere Folge dieser Entwicklungen, dass wir einfach hochqualifizierte Menschen verlieren. Weil viele sprechen davon, dass wir eine extreme Migration haben, die zum Teil wenig qualifiziert ist. Aber wie viel wir, Demigration oder was ist das dann, wenn wir die Leute verlieren?
Und Immigration, genau. Hm?
Ja, das sind ja die sehr, sehr gute Leute, die sich leisten können, also im Schnitt, überall weltweit einen Job zu finden.
Ja. Also im Schnitt wissen wir, dass die Leute, die aus Deutschland auswandern, eher jünger sind, eher besser qualifiziert sind und wenn sie ausgewandert sind, noch glücklicher sind, als es vorher waren. Also von dem Hintergrund, in der Tat, ist es ein Problem. Und das ist schon lange ein Problem. Die Politik hat immer so getan, nach dem Motto, nein, das kann nicht passieren. Nur wir haben natürlich folgende Situation. Wir haben weltweit ja Länder, die demografische Probleme haben. Ja, nicht alleine. Also müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir attraktiv sind für die hier sind. Und zum Zweiten müssen wir attraktiver werden, für die Qualifizierten zu kommen. Und wissen Sie, ich sage immer, ein qualifizierter Zuwanderer, wenn der was kann, dann kann er rechnen. Ja, da kann er rechnen. Und da guckt sich einfach mal an, wenn er hier arbeitet, was er verdient, dann stellt er fest, so, die Einkommen sind so für mich mit USA nicht so toll. Stichwort Stagnation. Zweite ist, oh, und dann darf ich noch besonders viel davon abgeben von diesen Einnahmen. Okay. Ah, und dann die Schulen sind auch schlecht mittlerweile. Ah, die Infrastruktur ist auch verfallen. Ach, und wenn ich dann gespart habe und in mein Heimatland zurückgehe, dann muss ich noch eine Wegzugsteuer zahlen. Also von dem Grund, wenn Sie das so zusammenfassen, das ist jetzt nicht eine Proposition, wo ich sage, da gehe ich jetzt hin, abgesehen davon, dass wir noch eine andere Sprache sprechen, etc., etc. Also vor dem Hintergrund, wir haben es nicht leicht. Wir haben, und es wird immer gesagt, ja, wir sind das Traumziel vieler Menschen. Da gibt es ja Umfragen, alle wollen nach Deutschland. Ja gut, da wird aber nicht gefragt, nach dem Motto, der nach Deutschland möchte, möchte der auch in Deutschland arbeiten oder möchte der gerne unser Sozialsystem? Ist der qualifiziert? Was die Qualifikation, wenn die natürlich kommen, weil sie wissen, dass sie hier im Prinzip ja auf einem Sozialstaatsniveau leben, der über dem normalen Einkommensniveau ihrer Heimatländer liegt, dann kann ich es denen nicht vorwerfen. Es ist ein ökonomisch rationales Verhalten. Die Frage ist halt nur, ist es in unserem Interesse? Und da würde ich sagen, vielleicht nicht. Und vor allem können wir es nicht mehr auf Dauer leisten. Also eigentlich können wir es jetzt schon nicht mehr leisten.
Das ist ja der Punkt. Dr. Stelt, in dem Kontext, es gibt noch ein weiteres emotionales Thema, das sofort sehr, sehr polarisierende emotionale Kommentare hervorruft. Das ist Milei und Argentinien. Obwohl jetzt sogar, sagen wir, linksprogressive Medien auch plötzlich von den gewissen Erfolgen dort berichten. Wie sehen Sie die Entwicklung dort? Ich meine, man darf die Länder nicht miteinander vergleichen. Das ist jetzt wirklich als Disclaimer. Aber grundsätzlich ist das ein interessantes Experiment.
Es ist unstrittig ein interessantes Experiment. Ich muss dazu sagen, wissen Sie, ich lese das, ich lese die Kritik, ich lese die Befürworter, ich kann kein Spanisch, also ich bin jetzt nicht vor Ort derjenige, der die Informationen hat. Mein Eindruck ist aber so, dass im Prinzip Argentinien so eine ist, wie wir in 20, 30 Jahren dastehen würden, weil so weitermachen wir bisher. Und dann brauchst du einfach so ein Sanierungsprogramm. Und ich glaube, deshalb ist es richtig und es zeigt ja auch in vielen Hinsicht, dass es funktionieren kann. Ich meine, Milei muss sich natürlich ein auseinandersetzen mit einem Staat, den sich die Parteien wirklich zur Beute gemacht haben. Mit Arbeitsplätzen, mit gab es ja Leute, die sie nie zur Arbeit bekommen, Geld bekommen und so weiter. Gab es x-100 Fahrer am Präsentpalast und so weiter und so fort. Da musste er echt aufräumen. Aber Argentinien hat natürlich uns gegenüber ein paar Vorteile. Ein wichtiger Vorteil ist, sie haben Bodenschätze, sie haben Gas, sie haben Lithium, die haben starke Landwirtschaft. Das heißt, sie haben etwas, was sie exportieren können. Und wir sind ein Land, welches eigentlich den Wohlstand nur hat aufgrund unserer grauen Zellen und des Fleißes und früher mal billiger Energie. Und das Problem in der ganzen Sache ist, das heißt, wenn unser Milei käme in 20 Jahren, dann ist die Aufgabe ungleich schwerer als die von Milei Argentinien. Einfach deshalb, weil wir eben diese Faktoren nicht mehr haben. Wir müssten quasi wieder industriell oder mit anderen Dingen dann technologisch eine Rolle spielen. Und das ist ein großes Problem, weil das Bildungswesen zu fixen, wissen Sie, das ist schon eine große Herausforderung. Das deutsche Bildungssystem hat sich immer schwer getan, Kinder zu fördern aus sogenannten bildungsfernen Schichten. Und zwar völlig egal, mit oder ohne Migrationshintergrund. Und wenn Sie natürlich überwiegend Migration haben von bildungsfernen Schichten, vergrößern Sie das Problem. Und damit haben Sie natürlich, wenn Sie die heute nicht gut ausbilden, Mathematik und Naturwissenschaften, haben Sie nicht die zukünftigen Innovatoren. Das ist einfach so. Und deshalb, ich finde Milei ein hochinteressantes Experiment. Ich finde, was mich immer stört, ist, wenn so geframed wird als rechts, weil das ist eine komische Kategorisierung. Finde ich jedenfalls.
Ist jeder rechts. Ja, wie sind jetzt ja. Auch in einem, immer, wie werden ja auch als rechts eingestuft, Herr Dr. Stelle, das kann man schon jetzt.
Ich würde mich natürlich da total gegen verwehren. Ja, ich meine, ich weiß auch, was Google vorschlägt, wenn man meinen Namen sucht. Und wenn sie darauf klicken, stellen sie aber fest, dass sie da nichts finden. Ja, aber es ist natürlich so, ich würde immer sagen, ich bin liberal, wobei man dazu sagen muss, ich kenne es auch, ich meine Positionen, die vor 20 Jahren Zentrum waren, gelten heute als rechts. Ich will gar nicht diesen Weg runtergehen. Ich glaube einfach nur, also wenn jetzt rechts ist, zu sagen, ich möchte ganz gerne, dass die Wirtschaft hier läuft, dass der Wohlstand erhalten ist und es allen besser geht, finde ich jetzt irgendwie, dann würde ich sagen, okay, dann bin ich rechts, aber eigentlich bin ich selber würde mich immer als Liberaler einschätzen.
Wenn wir jetzt die Phrase aufgreifen würden und sagen, mehr Stelterwagen, was würde es für deutsche Politik bedeuten, wenn Sie jetzt so ein 100 Tage oder 100 Tage ist unfair, das ist ja Staat,
ja.
Sagen wir drei Jahre Wagen, was wäre da jetzt aus Ihrer Perspektive?
Oh Mann, ja, wir haben darüber schon gesprochen, ich würde ein paar Gesetze würde ich morgen einbringen. Erstes Gesetz ist, ab sofort ist der Rückbau der Atomkraftwerke untersagt, streng verboten, darf nicht mehr passieren. Punkt zwei, wir setzen sofort Experten ran, die wieder instand setzen. Drittens, an Standorten, die wir nicht instand setzen können, planen wir den Bau von SMRs. Ja, erstes. Zweitens würde ich sagen, Rente, Abschaffung Rente mit 63, ab morgen, mit sofortiger Wirkung. Einführung des Alterfaktors, das wäre die erste Maßnahme. Alter ist im Prinzip Rentenalter, Abhängigkeit von der Lebenserwartung. Ich würde dann, wenn ich wirklich träumen kann, würde ich dann Steuerreform machen zum 1.1.27.
Kirchhoff?
Kirchhoff, habe ich im Buch auch geschrieben, würde ich aber einführen. Wissen Sie, das ist einfach simpel, flat, kann man nicht mehr abziehen, muss ich keine Belege mehr sammeln. Ich gehe nicht mehr mit einem Freund ins Restaurant, was ja würde ich natürlich nie machen. Man geht hier mit einem Freund ins Restaurant und sagt dann, okay, wir rechnen es einfach ab und es war jetzt ein Gespräch, um, keine Ahnung, einen Podcast vorzubereiten. Das würde man nicht mehr machen. So. Und Sozialstaat, wissen Sie, Sozialstaat, ich persönlich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, den Sozialstaat zu reformieren. Da gibt es dann irgendwelche Dinge und dann wird das gemacht und dies gemacht. Und wenn ich habe Professor Peichel gesprochen, vom IFO-Institut von meinem Podcast, die haben ja mal versucht zu zählen, wie viel Sozialleistung allein der Bund hat, über 500. Und dann hat er gemeint, ja, und dann heißt es ja noch so, wenn Sie in München wohnen, dann kriegen Sie noch was von der Stadt, dann können Sie umsonst Bahn fahren oder Tram fahren und dann gibt es auch noch die Fernsehen, gibt es ja auch noch umsonst, nicht, dass Sie müssen da keine Rundfunkgebühr bezahlen, wenn Sie, das heißt ja irgendwie anders, aber das heißt, wenn Sie alles durch sind, ist es so viele Dinge da, dass es im Prinzip erstmal für lange, lange Zeit nicht lohnt zu arbeiten. Und wenn Sie dann arbeiten, dann ist es völlig egal, was Sie verdienen, Sie kriegen nur netto selber raus. Und ich würde es einfach anders machen, ich würde aber sagen, das ist sicherlich nicht das System, was wir auch noch reformieren können. Ich würde hingehen und würde sagen, wie schaut eigentlich moderne Sozialstaat aus? Und würde einfach von scratch, würde ich im Prinzip hingehen und würde sagen, neues System. Klar, ich würde mich orientieren, negative Einkommensteuer, Modell von Milton Friedman in den USA teilweise sehr großem Erfolg eingeführt, würde aber sagen, egal was ich mache, von jedem Euro, den ich mehr dazu verdiene, behalte ich mindestens 50%. Egal wo ich bin, es gibt niemals eine höhere Belastung, egal ob ich, bei Bürgergeldempfängern haben sie teilweise ja 80, fast sogar 100, über 100% Belastung, wo sie sagen, da arbeitet man nicht, weil die Politik unterschätzt eben, dass die Menschen sich rational verhalten. Das ist einfach so. Und dann würde ich noch sagen, schauen Sie, wir digitalisieren uns ja seit Jahren rum. Wir wollen seit Jahren einen modernen Staat haben. Ich meine Estland, ich habe es ein paar Mal jetzt in den Kommentaren geschrieben, Estland, die Esten kommen jedes Jahr vorbei, stellen uns ihr System vor. Ihr System ist sicher, es funktioniert. Sie bieten es umsonst, also sie haben es offen angeboten. Dann sage ich mir einfach, warum gehen wir nicht einfach hin und sagen, wir machen die estischen Prozesse? Es ist eine Demokratie, die haben es hinbekommen, es funktioniert. Warum machen wir nicht einfach so? Warum müssen wir als einen entwickeln wieder und kriegen es nicht hin? Also ich würde sagen, generell von anderen lernen. Und der letzte Punkt wäre noch, würde ich sagen, wie alles das gemacht hat, würde ich sagen, na gut, Hauptursache für Bürokratie sind Gesetze. Und dann würde ich sagen, in den nächsten 3 Jahren, würde mir 3 Jahre Zeit geben, in den nächsten 3 Jahren, würde ich mal sagen, sollte jedes Ministerium in seinem Bereich, sagen wir mal so, 25% bis ein Drittel aller Gesetzesseiten streichen. Einfach streichen. Also man kann was Neues dazufügen, muss man aber streichen und das Ganze muss bei gleicher Schriftgröße, sage ich jetzt mal, müssen aber die Gesetzeszahlen gestrichen werden. Und dann, glaube ich, könnte es schon wieder vorangehen. Also insofern, da gibt es schon ein paar milesche Aspekte dabei, aber natürlich nicht ganz so radikal wie mit Labour. Ganz so weit ist es noch nicht. Aber wir sollten aufräumen. Und das Problem der ganzen Sache ist, mit den Politikern wird das nicht funktionieren, weil die Politiker, die leben ja davon, dass sie aktiv sind, dass sie Handeln vorstäuschen, dass sie Preise für Benzin senken oder was weiß ich. Also die müssen ja irgendwie Aktionismus vortäuschen. Das ist im Prinzip ein großer Show. Die Problem der ganzen Sache ist, früher hat die Show uns nicht groß gestört, die Wirtschaft lief weiter. Jetzt ist die Show so schädlich für die Wirtschaft geworden, dass wir die Show beenden müssen.
Ja, und Sie haben ja auch in Ihrem Buch erwähnt, dass wir einfach der Bevölkerung vielleicht im Rahmen eines Dialogs darlegen müssen, wo wir stehen, aber ehrlich. Und die Medien müssen auch ihre Rolle übernehmen der neutralen Berichterstattung. Ja.
Klar, klar.
Herr Dr. Schnell, vielleicht eine Frage zu Ihrem Buch. Wenn wir uns vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen einen einzigen Satz unter Ihrem Buch schreiben, was wäre das?
Nehmt es ernst und handelt danach.
Sehr gut, sehr gut. Und gab es in letzter Zeit ein Buch, das Sie persönlich sehr stark beeindruckt hat oder für eine gewisse Weichenstellung in Ihrem Leben gesorgt hat?
Oh, so eine Frage. Also ich bespreche ja Bücher von meinem Podcast immer wieder. Also ich fand es sehr interessant, The Price of Money von Edward Chancellor, weil der eben sehr schön gezeigt hat, wie die Manipulation des Zinses durch die Notenbanken in den vergangenen Jahrzehnten einfach dazu geführt hat, dass wir viele dieser Probleme haben. Ich meine, wir haben Vermögensverteilung angesprochen. Ein Grund dafür, dass Vermögensverteilung so ungleich ist, hat natürlich was zu tun mit der Geldpolitik, der Zinspolitik. Wissen Sie, wenn das Geld nichts kostet, da konnten natürlich die Leute, die Vermögen hatten, konnten sich Geld leihen, konnten andere Vermögenswerte kaufen. Das hat schon zu einer Vermögensverzerrung auch geführt. Die will ich gar nicht leugnen. Und da, glaube ich, fand ich sehr interessant, das nochmal aufgearbeitet zu haben, wie halt quasi die verheerende Wirkung ist, wenn mit dem wichtigsten Preis in der Wirtschaft, dem Zins, so als Schindluder getrieben wird. Das war ein sehr interessantes Buch, Edward Chancellor, The Price of Money.
Top. Haben Sie mal einen Ratschlag bekommen, den Sie als besten Ratschlag des Lebens bezeichnen würden?
Wow, also ich meine, bisher hat mich ja ganz gut geschlagen mit den Fragen, die so spontan gekommen sind. Es kommt die dritte dieser Art. Ich habe viele gute Ratschläge bekommen, insofern ist es ein bisschen schwierig. Ich
Was würden Sie Ihrem 20-jährigen empfehlen, wenn Sie per SMS 160 Zeichen hinschicken könnten?
Man geht langsamer. Ich würde sagen, man muss Leute mitnehmen, wissen Sie, und das ist so, ich bin ja kein Politiker, ich bin auch kein guter Politiker, weil Sie müssen natürlich Leute mitnehmen, Sie müssen Leute überzeugen, Sie müssen geduldig sein, und ich bin da sicherlich eher der Falsche, was das betrifft. Und bei mir ist es natürlich auch so, wenn Sie mich was fragen, kann es sein, dass ich Ihnen sehr schnell eine Lösung gebe, eine Antwort gebe, und auch das ist nicht richtig. Es ist besser, Menschen zu helfen, selber auf die Lösung zu kommen. Und jetzt kann ich natürlich Werbung für mein Buch machen, ich weiß natürlich, mit meinem Buch voll von denen, aber ich möchte trotzdem was zum Nachdenken anregen, ja, und das ist, glaube ich, das, was man machen muss. Aber wie gesagt, generell ist das wichtig. Ansonsten würde ich halt generell jedem raten, in seine eigene Bildung zu investieren, in seine Sprachkenntnisse zu investieren, die Welt global zu betrachten und einfach zu sagen, in der Welt gibt es so viele Chancen, so viel Gutes, lass uns das einfach nutzen. Und für diejenigen, die sagen, nee, ich finde Deutschland super, zu denen ich ja gehöre, dann würde ich einfach sagen, engagiert euch.
Top. Top. Dann die abschließende und letzte Frage, die spontan nicht so einfach zu beantworten ist. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Familie und Freunde.
Schön. Ein guter Sinn. Da sind Sie in einer guten Gesellschaft, Dr. Stelter. Ich bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen wieder einen Bestseller-Status, auch auf Spiegel-Bestsellerliste. Und
schauen wir mal.
Ja, Sie gehören jetzt vielleicht nicht zu deren politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung, aber da müssen Sie durch. Die Fakten werden schon dafür sorgen, dass Sie da oben sind. Ich danke Ihnen herzlich für ein spannendes Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.